Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Hauptthema heute Abend ist die Weltklimakonferenz. Die Staaten der Welt haben die sogenannte Kopenhagener Vereinbarung zur Kenntnis genommen. Wie es heißt, diese Vereinbarung ist ein höchst umstrittener Minimalkompromiss. Und ob sich damit die Welt vor dem Klimakollaps retten lässt, muss bezweifelt werden. Wir stellen den nächtlichen Verhandlungsmarathon dar, reden über Gewinner und Verlierer in diesem Poker, analysieren mit unseren Korrespondenten vor Ort sowie mit Bundesrat Leuenberger. Sonst noch in der Sendung die neue afghanische Regierung, die wenig Neues bringt. Echo der Zeit mit Hans Ineichen. Sie galt als eine der wichtigsten Konferenzen der Menschheitsgeschichte, die Klimakonferenz von Kopenhagen. Und noch gestern Abend sah es danach aus, wie wenn sie zu einem positiven Abschluss kommen könnte. Doch heute Morgen lag nur noch ein Minimalkompromiss auf dem Tisch. Aus Kopenhagen die wichtigsten Fakten zum Abschluss der Klimakonferenz von Thomas Häusler.
Das Wichtigste an der Klimaerklärung von Kopenhagen ist eine Zahl, 2 Grad Celsius. Um nicht mehr als diese 2 Grad Celsius soll sich die Erde erwärmen in Zukunft. Darauf haben sich 193 Länder geeinigt. Mit diesem Ziel sollen gefährliche Auswirkungen des Klimawandels abgewendet werden. Nach so viel Streit sei diese Einigung beeindruckend, sagt UNO-Klimasekretär Ivo de Boer.
An impressive accord.
Beeindruckend auch, weil erstmals alle großen Wirtschaftsmächte inklusive die USA und China in einem Abkommen festhalten wollen, wie stark sie ihren Ausstoß von Treibhausgasen reduzieren, um dieses 2-Grad-Ziel einzuhalten. Beeindruckend auch, weil arme Länder bis 2012 30 Milliarden Dollar Klimaschutzhilfe bekommen sollen. Soweit das Beeindruckende, sagt Ivo de Boer. Dann folgen aber die Abers, große und viele.
But not an accord that is legally binding. Not an accord that at this moment pins down industrialized countries to individual targets.
Die Erklärung ist nicht rechtlich bindend. Bisher fehlen sogar die konkreten Angaben, um wie viel jedes Land sein CO2 reduzieren will. Diese müssen erst nachgeliefert werden. Auch die finanzielle Hilfe an die armen Länder muss teilweise erst noch aufgetrieben werden. Viele große Versprechen also, keine Verbindlichkeit. Diese Verbindlichkeit soll im nächsten Jahr folgen. Verbindlich festgehalten ist aber auch das nicht.
Soweit Thomas Häusler in Kopenhagen. Er hat für uns in den letzten gut anderthalb Wochen die Klimakonferenz verfolgt. Genauso Markus Mucklin. Und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Markus Mucklin, eine erste Einschätzung von Ihnen. Wie ist dieser unverbindliche Minimalkompromiss zu werten, der da herausgekommen ist?
Ich würde sagen, es ist nicht nichts zwar, aber es ist nicht viel und noch eindeutiger muss man wahrscheinlich feststellen, das Abkommen bringt wenig und vor allem viel weniger, als man es erhofft hatte vor 2 Jahren bei der Konferenz in Bali, als die ganze Sache gestartet wurde. Aber auch vor wenigen Wochen hatte man noch höhere Erwartungen. Da sind einerseits die Formulierungen sehr schwammig. Es wird zum Beispiel nicht klar festgehalten, dass die Industriestaaten den Ausstoß ihrer Treibhausgase bis 2020 mindestens um 1/4 reduzieren müssen. Und zweitens ist es dann auch noch so, dass die schwammigen Formulierungen dann letztlich auch unverbindlich sind. Das heißt also nicht, dass man nach Hause geht und sagt, jetzt wissen wir ganz genau, was wir tun müssen.
Besten Dank für diese erste Einschätzung, Markus Mucklin. Wir kommen später in der Sendung ausführlich auf Kopenhagen und die Zeit danach zurück mit Berichten, weiteren Gesprächen und Einschätzungen und einem Interview mit Bundesrat Leuenberger. Zunächst jetzt die übrigen Ereignisse des Tages im Nachrichtenüberblick mit Thomas Fuchs.
Einen Monat nach seiner Vereidigung hat Afghanistans Präsident Hamid Karzai sein neues Kabinett vorgestellt. Knapp die Hälfte der 23 Minister gehörten bereits der alten Regierung an. So blieben beispielsweise die bisherigen Verteidigungs-, Innen- und Finanzminister im Amt, sagte ein Regierungssprecher. Nach der Verfassung müssen die Abgeordneten nun ihre Zustimmung für die einzelnen Kandidaten geben. Die von US-Präsident Obama geplante Gesundheitsreform erhält offenbar die Zustimmung des Senats. Die nötigen 60 Stimmen sind nun zusammen, nachdem ein zögernder Senator seine Zustimmung für die umstrittene Reform bekannt gegeben hat. Damit könnte die Gesundheitsreform noch vor Weihnachten vom Senat angenommen werden. Der Senat hat heute mit klarer Mehrheit das größte Verteidigungsbudget in der Geschichte der USA angenommen. Es hat einen Umfang von über 600 Milliarden Dollar. 130 Milliarden davon sind für die Militäreinsätze in Irak und Afghanistan vorgesehen. In Iran hat die Justiz erstmals zugegeben, dass seit der umstrittenen Präsidentenwahl im Juni mindestens 3 Oppositionelle in der Haft zu Tode geprügelt wurden. 12 Angestellte eines inzwischen geschlossenen Gefängnisses seien deshalb wegen Mordes angeklagt. Bis jetzt hatten die iranischen Behörden stets erklärt, es seien keine inhaftierten Oppositionellen misshandelt worden. Der libanesische Regierungschef Saad Hariri ist zu Gesprächen nach Syrien gereist. Dort trifft er Staatschef Bashar al-Assad. Hariri sprach von einem normalen Arbeitsbesuch unter Nachbarn. Die Beziehung zwischen den beiden Staaten ist seit dem Mord an Hariris Vater vor gut 5 Jahren angespannt. Libanon hatte den syrischen Geheimdienst bezichtigt, in den Mordanschlag verwickelt gewesen zu sein. Zum Sport. Gestern siegte beim ersten Weltcup-Skispringen der Saison in Engelberg Simon Ammann vor Gregor Schlierenzauer. Heute nun, beim zweiten Springen, gewann der Österreicher vor dem Schweizer. Fritz Bischoff.
Gregor Schlierenzauer siegte heute mit einem Punkt Vorsprung auf Simon Ammann und übernahm damit wieder die Weltcup-Führung. Als 33er schaffte es Andreas Küttel nicht in den Finaldurchgang. In den Final schaffte es dafür der Langläufer Dario Colonia im Sprint im slowenischen Rogal. Mit Rang 5 erreichte er sein bestes Saisonergebnis. Ambrosi Hoffmann fuhr beim Abfahrtsklassiker in Val Gardena auf das Podest. Schneller als der Bündner waren nur der Kanadier Manuel Osborne-Bardi und der Österreicher Mario Scheiber. Didier Güsch belegte den 10. Rang, Patrick Küng fuhr auf Platz 14. Bob, erstmals in diesem Winter heißt der Sieger eines Zweierrennens nicht Beat Hefti. Der Appenzeller fuhr in Altenberg lediglich auf Rang 6. Die Podestplätze holten sich die Deutschen André Lange und Thomas Florschütz zusammen mit dem Schweizer Ivo Rüegg. Biathlon, der Davoser Thomas Frey wurde beim Biathlon-Weltcup-Sprint über 10 Kilometer im slowenischen Pokljuka überraschender Dritter und schaffte damit als erster Schweizer im Einzel die direkte Olympia-Qualifikation für Vancouver.
Das Wetter. In der Nacht lässt der Schneefall auch an den Voralpen nach und es wird teils klar. Dazu gehen die Temperaturen im Flachland auf minus 10 bis minus 15 Grad zurück. In höher gelegenen Alpentälern wird es bis minus 30 Grad kalt. Morgen Vormittag scheint beidseits der Alpen die Sonne. Am Nachmittag ziehen aus Westen immer dichtere Wolken auf und gegen Abend setzt Schneefall ein. Dazu bläst mäßiger und über dem Jura starker Südwestwind. Im Norden werden um minus 4 Grad und im Süden plus 1 Grad erreicht. Am Montag fällt im Norden zunächst noch Schnee. Tagsüber gibt es Richtung Alpen föhnige Aufhellungen bei 0 bis 5 Grad. Nach Westen hin kommt gegen Abend wieder Schneefall, später Regen und örtlich gefrierender Regen auf. Auch im Süden setzt am Montagnachmittag Schneefall ein.
Sie hören Schweizer Radio DRS. Wir analysieren hier im Echo der Zeit in den nächsten rund 20 Minuten die Ergebnisse der Klimakonferenz von Kopenhagen. Ist das nun ein Scheitern, wie viele sagen? Oder ist es doch auch ein Erfolg, wie zum Beispiel Bundesrat Leuenberger findet? Wie ist es überhaupt zu diesem Ergebnis gekommen? Wer hat sich durchgesetzt? Wer ist unter die Räder gekommen? Was heißt das Ganze für das Klima der Erde, nachdem diese Konferenz der letzten Chance vorbei ist? Fragen über Fragen nach Kopenhagen. Antworten im Echo der Zeit, hier jetzt gleich live oder später als Podcast für unterwegs unter echo.drs.ch. Die Resultate der Klimakonferenz wurden in der Kopenhagener Vereinbarung festgehalten, wie wir gehört haben. Da ist nicht von Abkommen die Rede, nicht von Vertrag. Es wurde lediglich zur Kenntnis genommen, dass man sich einig sei, dass die Temperatur sich um nicht mehr als 2 Grad erwärmen dürfe. Aber das war eigentlich schon vor der Konferenz mehr oder weniger unumstritten. Markus Mucklin, mit Ihnen bin ich jetzt wieder verbunden in Kopenhagen. Heißt das, man ist also eigentlich gar nicht weitergekommen in den letzten knapp 2 Wochen?
Und man feiert hier oder verweist zumindest auf diese plus 2 Grad Celsius Limite und feiert das als Erfolg, weil das noch nicht von allen Staaten im UNO-Rahmen auch so anerkannt wurde, aber sehr, sehr viele Staaten bereits im Vorfeld von Kopenhagen zu dem zugestimmt hatten. Das ist aber eigentlich das einzige sehr konkrete oder konkrete Zahl in dieser Vereinbarung. Aber es fehlen viele, viele andere Dinge. So haben die Industriestaaten keine eigentlichen neuen Verpflichtungen auferlegt erhalten, wie schnell und wie stark sie eben die klimaschädlichen CO2-Emissionen reduzieren müssten. Es gibt auch keine klaren Regeln, die den Schwellenländern, also wie China, Brasilien, Indonesien und so weiter, auferlegt werden, was sie genau tun müssten. Sie müssten zwar nicht Treibhausgase reduzieren, aber immerhin ihre Entwicklung klimafreundlicher gestalten, also weniger abhängig sein von CO2-Emissionen. Und dann aber auch wird nicht klar gesagt, bis wann die Treibhausgase weltweit global stabilisiert werden müssten oder dann der Wendepunkt erreicht werden sollte. Und da ist die Wissenschaft doch eigentlich klar gewesen mit den Vorgaben, mit den Erkenntnissen, dass das eben in 5, maximal 10 Jahren realisiert werden müsse. Also das alles ist hier nicht drin. Es wird dann im besten Fall eine Auflistung der Projekte, der Maßnahmen, der Pläne der einzelnen Länder geben. Und wenn man das aber jetzt anschaut, was man jetzt schon weiß, dann muss man auch die Folgerung ziehen, dass das nicht ausreicht, um den Temperaturanstieg auf maximal 2 Grad Celsius zu beschränken. Das heißt, die Gefahr ist sehr groß, wenn die Politik dann so weitergeht, wie es jetzt in ab Kopenhagen den Anschein macht, dass der Temperaturanstieg deutlich über 2 Grad steigen wird, über 3 sogar, sagen viele.
Da ist also sehr vieles noch im Ungefähren. Schauen wir den Aspekt Geld an. Hier wurde man etwas konkreter. Soforthilfe der reichen Länder für die Armen einerseits wurde beschlossen und ab 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar, um ihnen zu helfen, den armen Ländern den Schadstoffaustausch, Ausstoß zu bremsen und die Folgen des Klimawandels abzufedern. Das ist eben, wie gesagt, konkreter, aber man hat doch mehr erwartet, auch hier.
Es gibt viele Entwicklungsländer, die gesagt haben, es bräuchte mehr. Es gibt auch Studien der Weltbank beispielsweise, die auch den Bedarf der Entwicklungsländer, wenn sie sich schützen sollen gegen die Folgen des Klimawandels, wenn sie dann selber auch ihre Entwicklung klimafreundlicher gestalten sollten, mit Investitionen eben in klimafreundliche Energien, dass es da noch mehr bräuchte. Aber im Namen der afrikanischen Staaten hat der äthiopische Präsident gesagt, das sei viel, die 100 Milliarden ab 2020 sei das, was sie bräuchten, hat sich also hier kompromissbereit gezeigt. Aber die Schwäche des Papiers in dieser Beziehung, was die Hilfe betrifft, was diese Finanzhilfe an die Entwicklungsländer betrifft, liegt eigentlich vielmehr darin, dass keine klaren Regeln hier fixiert wurden. Es ist nicht klar, wer zahlt wie viel, über welche Finanzmechanismen wird das bezahlt. Also da möchte man ja eigentlich nicht immer nur abhängig sein von Budgetentscheiden, sondern neue Finanzierungsformen suchen. Und es ist auch nicht klar, wer letztlich das Ganze kontrollieren soll. Es macht natürlich keinen Sinn, viel Geld zu sprechen, wenn diese institutionellen Fragen nicht geklärt sind.
Noch gestern Abend gab es Hinweise darauf, dass sich die 193 in Kopenhagen vertretenen Staaten doch noch auf griffige Maßnahmen gegen die Klimaerwärmung würden einigen können. Doch es kam eben wie gehört über Nacht anders. Wie es dazu kam, dazu jetzt der Bericht von Thomas Häusler.
Wenn es ein Wort gibt, das die ersten 10 Verhandlungstage treffen beschreibt, dann dieses: Stillstand. Stillstand, weil 100 Seiten Vertragstext voll umstrittener Paragraphen bleischwer auf den Verhandlungstischen lagen. Man kam dem Kompromiss einfach nicht näher. Schon bald wollten die Industrieländer einen Schnitt machen und einen radikal kürzeren, neuen Text vorschlagen. Doch die Entwicklungsländer vermuteten ein Täuschungsmanöver, konstatierte UNO-Klimasekretär Ivo de Boer, als die armen Staaten deswegen in den Verhandlungsstreik traten.
People have made it very clear, they are not much looking forward to texts raining down on us from the sky.
2 Tage später regnete es keine neuen Vertragsentwürfe vom Himmel, aber über 100 Staatschefs flogen in Kopenhagen ein. Sie alle fanden die Zeit, eine flammende Rede zu halten, die von der Dringlichkeit handelte.
Le temps travaille contre nous. Arrêtons les postures.
It is time, it is long overdue time to stop talking and to start working.
Keine diplomatischen Faxen mehr, forderte Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy, während Australiens Premier Kevin Rudd ein Ende des Palavers verlangte. War die eigene Rede beendet, verschwanden die meisten der World Leader schnell in den Hinterzimmern des Kongresszentrums, um etwas Powerplay zu betreiben. Laut New York Times war das durchaus wörtlich zu verstehen. Präsident Obama sei uneingeladen in ein Treffen von China, Brasilien, Indien und Südafrika geplatzt und habe sofort mitverhandelt. Das sei der Durchbruch gewesen. Einige Stunden später verkündete Obama den Deal.
For the first time in history, all major economies have come together to accept their responsibility to take action to confront the threat of climate change.
Zu diesem Zeitpunkt standen 30 Länder hinter dem Vertrag. Mehr oder weniger, wie EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso durchblicken ließ.
The level of ambition, honestly, is not what we have been hoping for.
Man habe sich mehr davon erhofft. Das fand auch der britische Ministerpräsident Gordon Brown, der vom schwierigen ersten Schritt sprach, dem schnell der nächste folgen solle.
It's like a first step in any other way of life. It's hard, you've got to take the first step and then you've got to move quickly to the next step.
Mit diesem schnellen Schritt war es dann nichts. Zuerst freute sich der dänische Premier und Konferenzpräsident Lars Løkke Rasmussen noch, als er um 3 Uhr morgens der Vollversammlung der 193 Länder endlich das Verhandlungsergebnis der exklusiven 30-Staaten-Gruppe vorlegen konnte.
I'm pleased to report, this hard work has paid off.
Aber einige Länder waren gar nicht erfreut. Ein Vertreter Sudans vergriff sich in seiner Ablehnung drastisch im Ton und verglich die Erklärung mit dem Holocaust.
It is a solution based on values. The same very values, in our opinion, that tunneled 6 million people in Europe into furnaces.
Zwar lehnten nur wenige Länder den Deal ab, aber unter UNO-Prozedere müssen alle zustimmen. So entwickelte sich eine stundenlange Diskussion, die öfters unterbrochen werden musste, weil sich niemand über die vertragten rechtlichen Details im Klaren war.
We will suspend the meeting for a few minutes.
Aus diesen angekündigten Minuten Denkpause wurden Stunden. Und so dauerte es bis 10:30 morgens, bis jemand auf die rettende Idee kam, es reiche, wenn die Delegierten einfach von der Erklärung Notiz nehmen. Das tat man dann auch. Richtig begriffen hat den Kniff wohl niemand. Der Jubel war trotzdem groß.
Der Bericht von Thomas Häusler. Wir haben es gehört, es gab also einen Vorschlag von rund 30 Ländern. Dazu gehören die USA, China auch, Indien, dann die EU, aber auch Schwellen- und Entwicklungsländer. Aber der konnte sich nicht durchsetzen, dieser Vorschlag, gegen die Kritik einer Gruppe von armen Ländern. Markus Mucklin, was ist da passiert, dass dieser Vorschlag plötzlich derart scharf kritisiert wurde? War dieser Vorschlag irgendwie falsch, ungeschickt? Was ist passiert?
Es sind wohl zwei Gründe, zum einen inhaltlich, zum anderen mehr vom Vorgehen her. Inhaltlich, weil hier ganz klar auffällt, dass eben die Industriestaaten, die USA, Australien, die Europäer, Kanada und so weiter nicht bereit waren, eindeutige Verpflichtungen einzugehen, die CO2-Emissionen massiv schnell zu reduzieren. Und das ist natürlich das A und O einer globalen Klimapolitik. Eine erfolgreiche Klimapolitik kann es global nicht geben, wenn nicht die Industriestaaten vorangehen. Und das ist ja auch in Dokumenten so bereits seit vielen, vielen Jahren so festgeschrieben, dass das so der Fall sein müsste. Und wenn hier natürlich jetzt eben das nur vage bleibt und eben nicht klar vorgegeben ist, dann hat das natürlich inhaltlich Opposition hervorgerufen. Auf der anderen Seite gab es aber natürlich auch die Frage, wer steckt da dahinter, wer macht was genau, in welchen Stuben wird da etwas ausgeheckt. Da war ein Großteil der Länder war ausgeschlossen, wenn man auch sehen muss, dass beispielsweise Bangladesch oder Lesotho, also zwei der ärmsten Länder, eben durchaus bei dieser Gruppe mit dabei waren. Aber das hat natürlich die Skepsis dann noch verstärkt und ist natürlich auf den Boden gefallen, dass bereits in der ersten Woche ja auch Vorwürfe an die dänische Präsidentschaft gerichtet wurden, dass zu viel Versteckspiel gemacht wäre.
Schauen wir die Rolle von einigen der ganz großen Player noch ein bisschen genauer an. Die USA zunächst. Hier waren ja die Erwartungen sehr groß, dass die sich substanziell bewegen würden. Nun ist es doch nicht passiert.
Ja, diese Hoffnungen, die man noch hatte, auch wenn diese Hoffnungen etwas verwegen wahrscheinlich waren, die haben sich nicht erfüllt. Präsident Obama hat gar keinen Schritt gemacht. Er hat nur einfach gesagt, ja, Klimapolitik sei ihm wichtig, dass es auch eine Gesetzesvorlage gebe im US-Senat, die aber eben noch nicht durch ist, hat das präsentiert, was er da machen will. Und da ist er natürlich innerpolitisch in einer kniffligen Lage, weil er, wenn er jetzt hier Verpflichtungen eingegangen wäre, die darüber hinausgingen, dann wäre natürlich die Gefahr sehr, sehr groß, dass das zu Hause eine Retourkutsche geben würde. Und ich denke, deshalb ist er auch so entschieden und so eindeutig aufgetreten, weil es doch vor allem eine Rede nicht an die Welt war, sondern eine Rede ans innenpolitische Publikum. Und das hat natürlich den Spielraum für eine bessere Vereinbarung sehr stark eingeschränkt.
Und China, das große China, hat sich ja vor allem gesperrt gegen internationale Kontrollen der Klimaschutzbemühungen. Ist das der Grund, weshalb China sich nicht bewegt hat, nicht mehr bewegt hat?
Das war der Streitpunkt, der hauptsächliche Streitpunkt, der immer wieder genannt wurde, dass die Europäer haben darauf gedrängt, die USA haben darauf gedrängt, dass sie mehr Klarheit haben möchten. Das hängt natürlich damit zusammen, weil China inzwischen der größte Produzent von CO2-Emissionen ist, hat ja die USA absolut gesehen überholt. Und das heißt, das Klima, das Weltklima der nächsten Jahrzehnte hängt sehr, sehr stark davon ab, was in China effektiv passiert. Und da möchte man natürlich einen genauen Einblick haben. Gibt man sich nicht zufrieden mit den Versprechungen, die China nun gemacht hat, eben zumindest die CO2-Emissionen in den nächsten 10 Jahren massiv zu bremsen. Da möchte man eben genaueren Einblick. Und da hat China mehr oder weniger bis zum Schluss gesperrt.
Der Schweizer Umweltminister Moritz Leuenberger sagte gestern vor den Schlussverhandlungen in Kopenhagen noch, der Klimagipfel könne von Kopenhagen oder zu Floppenhagen werden. Sie, Markus Mucklin, haben ihn, Moritz Leuenberger, heute gefragt, was das denn nun war. Ein hoffnungsvoller Aufbruch oder ein Flop?
Es ist beides. Einerseits ist es klimapolitisch ein Erfolg. Es wurden hier viele Verpflichtungen eingegangen, die vor 2 Jahren nie eingegangen worden sind. Also da hat die ganze Stimmung in den letzten 2 Jahren tatsächlich das Gewissen vieler Länder geschärft. Das ist ein Erfolg. Auf der anderen Seite gibt es schon etwas Negatives zu beobachten. Einerseits ist kein Konsens gefunden worden. Es wurde die Verbindlichkeit nicht um die ganze Welt errichtet. Und die ganze Organisation hier, die Art und Weise, wie vorgegangen wurde, war doch zum Teil sehr amateurhaft und mutete also schon eher nach einem Flop an.
Sie haben es gesagt, nicht verbindlich. Ist das aber nicht eine Schwäche, die man spüren wird in den nächsten Jahren, dass man eben zwar sagt, man werde reduzieren die Emissionen, aber eben nicht rechtlich verbindlich? Ist eigentlich das nicht ein deutliches Schwächezeichen?
Es haben sich Länder, die zusammen mehr als 90% des CO2-Ausstoßes emittieren, haben sich verpflichtet, Senkungen vorzunehmen. Und das sind zum Teil recht große Senkungen, bis zum Jahre 2020 wohl verstanden. Zum Teil sind das Senkungen, wo wir uns etwas mehr vorgestellt hätten, Stichwort USA. Aber auf der anderen Seite, diese ersten Schritte werden jetzt verbindlich getan. Das schaue ich als einen Erfolg an.
Da sagen Leute von der Wissenschaft her, dass wenn man diese Maßnahmen addiert, und dann Vergleich mit dem Ziel, das ja festgehalten wird, eben, dass die Erwärmung nicht stärker sein soll als 2 Grad Celsius, dass da eine Kluft bestehe, dass die Erwärmung dann stärker sein würde, wenn nur das getan wäre.
Das ist richtig. Wir müssen 40% senken. Wir wissen das auch in der Schweiz und wir haben auch hier einen politischen Kompromiss gemacht. Wir sind nur bei diesen 20% geblieben, würden allerdings erhöhen, wenn andere das auch machen. Das ist richtig. Insofern ist hier die Politik gewissermaßen der Wissenschaft noch längst nicht gefolgt. Das ist halt so. Also Emotionen oder Verdrängung oder wirtschaftliches Denken stehen dann der reinen wissenschaftlichen Lösung im Weg. Und von daher ist auch das eine halbpatzige Lösung. Und doch freue ich mich darüber, weil sie viel besser ist als das, was auch zur Diskussion stand. Überhaupt nichts zu tun.
Die Schweiz hat ja versprochen, die CO2-Emissionen bis 2020 um bestimmt 20% zu reduzieren, hat aber auch gesagt, dass es möglicherweise 30% Reduktion sein könnte. Was gilt denn jetzt nach Kopenhagen?
Also 20 sind es auf jeden Fall. Wenn die Europäische Union noch erhöht, wird das Parlament wahrscheinlich auch erhöhen. Immerhin, Norwegen ist bei 40%. Ich kann mir vorstellen, dass im Parlament ohnehin Erhöhungsanträge kommen und es vielleicht bei 25% ist. Aber das bleibt jetzt abzuwarten, ist jetzt in den Händen des Parlaments.
Also die Folgerung von Kopenhagen für die Schweiz ist, jetzt muss man dieses Gesetz oder diese Vorlage beschließen, definitiv beschließen und dann umsetzen.
Wir gehen unseren Weg weiter. Kopenhagen hat uns darin bestärkt.
Der Schweizer Umweltminister Moritz Leuenberger an der Klimakonferenz in Kopenhagen. Hier in der Schweiz überwiegt die Enttäuschung, vor allem natürlich bei den Umweltorganisationen, aber auch beim Wirtschaftsdachverband Economie Suisse. Der Bericht von Pascal Krauthammer.
Schwer enttäuscht über das Konferenzergebnis in Kopenhagen ist Patrick Hofstetter von der Umweltschutzorganisation WWF Schweiz.
Für uns ist es ganz klar ein fauler politischer Kompromiss mit unbekanntem Ausgang. Heute haben wir einen schlechten Tag, nicht nur fürs Klima, sondern auch für die Welt und auch für die Schweiz.
Beim Schweizer Ableger der Umweltorganisation Greenpeace teilt man diese Einschätzung. Das Ergebnis sei schlechter als erwartet, sagt Greenpeace-Direktor Kaspar Schuler, der ebenfalls in Kopenhagen anwesend ist.
Wir haben kein verbindliches Ergebnis auf dem Tisch. Wir haben nichts, das die Industriestaaten, die die Klimaerwärmung verursachten, in die Pflicht nimmt. Und wir haben keine mittelfristig verbindlichen Finanzzusagen an die ärmsten Länder dieser Welt. Das alles ist sehr bedenklich.
Bedenklich findet das Ergebnis auch Urs Neff vom Wirtschaftsdachverband Economie Suisse. Die Schweizer Wirtschaft hätte sich verbindliche Umweltstandards, sprich gleich lange Spieße, auch für die ausländische Konkurrenz gewünscht.
Ja, wir bedauern, dass es nicht gelungen ist, hier jetzt zu einem Abkommen zu gelangen und insbesondere auch die ganz großen Emittenten in eine Verpflichtung zu bringen, also die ganz großen Emittenten USA, China, Indien und weitere Schwellenländer.
Dass kein verbindliches Abkommen zustande gekommen ist, das wird vor allem den großen Industriestaaten angelastet. Doch die Umweltschutzorganisation WWF kritisiert auch die Schweiz. Die CO2-Emissionen habe auch die Schweizer Delegation nicht um 40% senken wollen und sie habe zu wenig Geld zur Verfügung gestellt für die Entwicklungsländer im Kampf gegen den Klimawandel. Nun, da die internationale Lösung weiter auf sich warten lässt, werden sich die einzelnen Staaten, darunter auch die Schweiz, innerstaatlich neu orientieren. Doch Urs Neff von Economie Suisse warnt.
Wir fordern, dass jetzt nicht überstürzt vorwärts gemacht wird mit einer rein nationalen Sicht auf die Dinge, sondern dass man abwartet und schaut, was jetzt in den nächsten Monaten und Jahren international rauskommen wird, damit eben genau diese Wettbewerbsverzerrungen, insbesondere für die mit den Nachteilen für die Schweiz nicht resultieren können.
In der Schweiz wird im nächsten Jahr das Klimagesetz beraten, bei dem die 40% Reduktion bestimmt wieder auf den Tisch kommt und auch eine Klimainitiative steht an. Diese verlangt eine CO2-Reduktion von immerhin 30% gegenüber 1990.
Pascal Krauthammer. Wir haben es gehört vorhin, ein einigermaßen zufriedener Bundesrat Leuenberger, aber ganz anders die Umweltverbände, die sind völlig unzufrieden mit den Ergebnissen von Kopenhagen. Markus Mucklin, wie sehen Sie das? Wie werten Sie diese Ergebnisse von Kopenhagen?
Nun, die Erwartungen haben sich sicher nicht erfüllt, vor allem wenn man das vergleicht mit dem, wo das Ganze gestartet wurde, nämlich in Bali vor 2 Jahren. Da hieß es, Kopenhagen soll einen fix fertigen Klimavertrag bringen. Aber auch wenn wir es vergleichen mit den Erwartungen von vor 1-2 Monaten, da hieß es noch eine klare Fixierung der wichtigsten Punkte eines neuen Klimavertrages. Das sollte hier passieren. Auch das ist nicht passiert. Und so muss ich sagen, dass Kopenhagen eigentlich praktisch nichts gebracht hat. Die Hoffnung besteht nun allerdings noch darin, dass die einzelnen Länder, sei es die USA, sei es die europäischen Staaten, sei es die Schwellenländer, aber auch die Schweiz, dass diese wenigstens ihre Pläne und neuen Gesetze, die sie angekündigt haben, zum Teil verabschiedet haben oder jetzt in den Parlamenten sind, dass sie diese Pläne auch tatsächlich umsetzen. Denn sollte das nicht geschehen, dann wäre das das allerschlimmste Szenario.
Schauen wir noch ein bisschen weiter voraus. Kopenhagen ist Vergangenheit, aber der Klimawandel, der ist Gegenwart und er wird Zukunft sein. Wie geht das jetzt weiter, nachdem dieser Gipfel der letzten Chance, wie er etwa genannt wurde, vorbei ist?
Ich denke zuerst mal, bevor es einen nächsten Gipfel gibt oder eine große UNO-Klimakonferenz, geht es jetzt mal darum, was passiert in den USA. Und ich denke, alle Augen sind gerichtet nach Washington, was passiert im US-Senat, wird er nun dieses Gesetz, das auf dem Tisch ist, in den nächsten Monaten, also möglichst schnell im 2010, verabschieden. Das würde zumindest eine Grundlage geben, damit man auch international wieder über Verpflichtungen reden kann. Das wäre auch eine Voraussetzung, dass man für eine nächste UNO-Klimakonferenz dann auch wieder bessere Aussichten hätte, um tatsächlich zu diskutieren und dann auch zu fixieren die wichtigsten Punkte eines neuen Vertrages. Und Mexiko ist der nächste Ort, der bestimmt ist, wo spätestens in einem Jahr die nächste UNO-Klimakonferenz stattfinden soll.
Besten Dank, Markus Muglini in Kopenhagen, auch an Thomas Häusler. Sie beide haben für uns den Klimagipfel verfolgt. Zum Thema Klimagipfel, Klimawandel hat unsere Online-Redaktion ein ausführliches Dossier zusammengestellt, zu finden unter deris.ch. Nach einem heftigen und wochenlangen Tauziehen hinter den Kulissen hat der afghanische Präsident Hamid Karzai heute seine neue Regierung vorgestellt. Der Westen, der am Hindukusch mit immer mehr Soldaten präsent ist, hatte auf einen Neuanfang mit integren Köpfen gehofft. Doch Karzai präsentierte ein Kabinett, das von Gefälligkeiten nach allen Seiten geprägt ist. Der Bericht von Fredrik Steiger.
Der afghanische Präsident Hamid Karzai ist zwar ein schlechter Regierungschef, aber ein geschickter Taktierer. Das bewies er erneut bei der Bildung seines neuen Kabinetts. Das Lavieren, die Unentschlossenheit, die Vettenwirtschaft, all das, was ihn daran hindert, sein Land entschlossen zu führen, kam ihm nun gelegen. Seine neue Mannschaft, ergänzt durch eine Alibi-Ministerin, ist so geschickt austariert, dass die mächtigsten Strippenzieher in Afghanistan mit ihr leben können, aber auch der Westen, vor allem die Amerikaner, nicht dagegen aufbegehren. Viele Köpfe sind dieselben wie in den vergangenen 5 Jahren. Die neue Regierung ist also mehrheitlich die alte, die das Land de facto kaum regierte, ja nicht einmal sorgsam verwaltete. Es handelt sich, wie von 2-3 Ausnahmen wie Innenminister Atmar abgesehen, um Politiker, denen die Bevölkerung längst das Vertrauen entzogen hat. Auch deswegen wächst die Unterstützung für die Taliban, obschon deren Blutrünstigkeit und extreme Ideologie einer Mehrheit der Afghanen zuwider sind. Gewiss, es wäre für jede Equipe schwierig, ein so heterogenes, bettelarmes und gewaltzerrüttetes Land wie Afghanistan erfolgreich zu regieren, zumal die Macht der Zentralregierung in den meisten Provinzen gering ist. Doch Karzai hat gar nie versucht und versucht auch jetzt nicht, der Regierung seinen Stempel aufzudrücken und ehrgeizige Ziele anzustreben. Lieber setzt er auf Kungeleien. Weil Washington klarmachte, dass kein US-Geld mehr an Ministerien fließen werde, deren Chefs man nicht vertraue, belässt Karzai in Schlüsselministerien wie Inneres und Verteidigung Männer, die den Amerikanern genehm sind. Als Geste an die Europäer, die Korruptionsbekämpfung fordern, wechselt er die besonders korrupten Minister für Bergbau und Religionswesen aus. Gravierend ist, dass Karzai 2 Ex-Kriegsherren als Vizepräsidenten einsetzt und zudem einen dritten notorischen Kriegsverbrecher zum Energieminister kürt. Sie muss er jetzt mit Posten und Pfründen belohnen, weil sie ihm geholfen haben, in gefälschten Wahlen im Amt zu bleiben. Karzai versäumt es auch, wie vom Westen gefordert, die Wahlen aus dem Wahlkampf in die Verantwortung einzubinden, etwa den international bestens vernetzten und hoch angesehenen Wirtschaftsfachmann Ashraf Ghani. Von einem Reformkabinett kann also keine Rede sein und ebenso wenig vom Neuanfang, den Afghanistan so dringend bräuchte.
Das war ein Bericht von Fredrik Steiger. Und das war das Echo der Zeit vom Samstagabend. Die Zweitausgabe hören Sie um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 News und der Musikquelle. Verantwortlich für die heutige Sendung war Roman Villinger. Für die Nachrichten Jan Grüebler, am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.